und euch ein bisschen mitteilen, was der Herr mir in den letzten Tagen und Wochen auch mitgeteilt hat. Es ist für mich ein bisschen ungewöhnlich, dass ich hier am Ewigkeitssonntag zum Thema Ewigkeit predigen werde. Die, die mich schon ein bisschen kennen, weiß, dass ich vielleicht nicht so mit dem Kirchenkalender verbunden bin. Und man könnte sagen, das ist nur Zufall, dass ich heute zu diesem Thema gekommen bin. Ich vermute vielleicht was anderes. Ja, und es ist mir auch diese Woche fast zum ersten Mal klar geworden, dass man für heute zwei Titel hat. Die einige sagen Totensonntag, die andere sagen Ewigkeitssonntag. Und das sind natürlich zwei absolut verschiedene Betonungen. Ja, feiern wir heute die Toten? Das ist ein bisschen merkwürdig, finde ich. Ja, ein bisschen Ancestor Worship ähnlich, wo wir unsere Vorväter anbeten oder was Komisches machen, ein bisschen abergläubig. Ja? Aber Ewigkeitssonntag, wenn wir denken in die Zukunft, was zu kommen ist, das ist vielleicht was anderes. Und das lohnt sich eigentlich. Ich finde, das ist wichtig. Ihr habt auch von mir schon oft gehört, dass das für mich ist die Gegenwart, dieser heutige Tag, viel, viel wichtiger als was in der Zukunft zu kommen ist. Aber ich hoffe, heute Morgen euch erklären zu können, wie die zwei wirklich miteinander so tief verbunden sind, dass man wirklich die eine oder die andere gar nicht haben kann. Die zwei sind wirklich so tief verbunden. Also Ewigkeit Sonntag. Und mein Thema heute ist von 1. Korinther 15. Ich sage euch ein Geheimnis. Das Wort Geheimnis gefällt mir immer. Ja, Geheimnis, was das vielleicht nicht so offensichtlich ist. Und das sagt Paulus mitten in diesem Kapitel. Ich sage euch ein Geheimnis. Und vielleicht kennt einige von euch aus dieser Meisterstück von Georg Friedrich Händel, heißt der Messias. Denn es steht in diesem Stück, diesem Musikstück, so einige Schriftstellen, die er so meiner Meinung nach vom Heiligen Geist inspiriert wurde, so mit Musik so zu machen. Und da steht ein absolut Top-Stück in diesem Ding, wo der Bass singt: Behold, I tell you a mystery. Und dann, was kommt danach? Ja, die Trompete, natürlich, die Trompete. Weil es steht geschrieben, the trumpet shall sound. Und dazu kommen wir ein bisschen. Aber ich habe dieses Wort diese Woche auch mit dieser Musik ein bisschen miteinander gesetzt. Und dann kommt diese Ohrwurm in meinem Kopf und das konnte ich nie loslassen. Ein Geheimnis. Das heißt, was Paulus hier uns erklären wird, ist nicht so offensichtlich. Ja, wir wohnen in einem Zeitalter, ich habe das heute, ich weiß nicht mit wem, besprochen, wo viel Dualismus gibt. Wir wollen alles absolut klar und deutlich entweder oder haben. Ja, unser Zeitalter kommt nicht mit Geheimnis so gut klar. Wir wollen alles klar und deutlich. Wir wollen eigentlich keine Geheimnisse haben. Die Wissenschaftler haben versucht, überall die Geheimnisse wegzuschieben. Das können wir aber nicht. Das Leben ist doch ein Geheimnis. Wie wir mit Gott unterwegs sind, das ist ein Geheimnis. Was es bedeutet, dass wir schon für die Ewigkeit gerettet sind, aber trotzdem in einer Welt leben und wohnen, wo alles nicht ist nach der Wille Gottes. Ja? Wie kommen wir mit die Katastrophe der letzten Wochen klar? In den Philippinen. Ja, das müssen wir immer ein bisschen absprechen. Und wieder zu Gott gehen und sagen, Gott, was machst du denn hier? Warum ist deine Wille nicht geschehen? Jeden Sonntag beten wir nicht, Gott, führ uns jetzt in die Ewigkeit. Nee, nee, nee. Was sagen wir jeden Sonntag? Dein Reich komme auf Erde. Das ist unser Gebet. Das hat Jesus uns gelehrt. Also von der Ewigkeit, wo wir alles klar sehen, die Ewigkeit, wo alles nach Gottes Willen geschehen wird, das bringen wir durch unserem Leben jetzt in die Zukunft, jetzt in Berlin in 2013. Das ist ein Geheimnis. Wie funktioniert das? Die Juden haben gedacht, es wird ein Tag kommen, wo der Messias kommen wird und dann fängt die Ewigkeit an. Es wird ein ganz klarer Trennungspunkt sein. Das ist aber nicht der Fall. Ein Teil der Ewigkeit haben wir schon erlebt, schon erfahren. Wir leben doch in diesem Ewigkeitszeit. Aber bis zu Jesu Wiederkunft ist das nicht die einzige Situation, die unser Leben beeinflusst. Ja, wir wohnen immer noch in dieser alten Zeit und auch die neue Zeit. Wir wohnen sozusagen, wie die Theologen sagen, in dieser Zwischenzeit. Und das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Aber ich werde hoffentlich heute Morgen ein bisschen erklären, warum für uns die Ewigkeit so wichtig ist. Nicht für unsere Hoffnung für die Zukunft, sondern auch für unsere jetzige Arbeit und unser Dienst in den Herrn. Die beiden sind wichtig. Ich werde vielleicht nicht den ganzen Kapitel vorlesen. Es gibt hier 58 Versen, ein bisschen viel für einen Sonntagmorgen vielleicht. Aber einige Dinge sind so wichtig, dass die müssen vorgelesen werden. Und ich bin immer ein bisschen unsicher, weil ich denke, was ist wichtiger heute Morgen? Dass wir das Wort Gottes hören, das lebendig, geistgefüllte Wort Gottes, oder dass er meine Meinung dazu hört. Ja? Versteht ihr? Ich glaube, ganz ehrlich, sind beides wichtig. Aber wenn wir die Betonung nicht auf das Wort bringen, dann haben wir ein bisschen verfehlt. Haben wir was Falsches aufgebaut. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht. Durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölften und noch ein paar anderen. Ich sage euch denn ein Geheimnis. Christus ist von den Toten auferstanden. Ja, Amen. Das als Kern unserer Glauben, das als Hauptpunkt, als Anfang und Ende. Und wir werden nochmal zu diesem Thema zurückkommen. Zweitens, der neue Leib ist nicht wie der alte Leib. Das heißt, der Leib, mit dem wir in die Ewigkeit wandeln werden, sieht nicht genauso aus wie der jetzigen Leib. Und es gibt viele Meinungen zu diesem Thema, genau wie wird das aussehen. Die Meinung, die ich vielleicht am liebsten habe, es wurde von einigen geschrieben, wir werden alle aussehen in der Ewigkeit, wie wir mit 30 Jahren ausgesehen haben oder werden, für die noch nicht 30 erreicht haben. Vielleicht kommt der Bart nicht so groß bei dir, Wolfgang, aber andere Farbe auf jeden Fall, ja. Weil es wurde gedacht, mit 30 hat man so den Pinnacle, den Hauptpunkt, den Gipfel erreicht vom körperlichen Stärke und Aussehen und Strahlen und so weiter. Das weiß ich natürlich nicht, das kann ich nicht von der Schrift beweisen, aber auf jeden Fall, der neue Leib ist nicht wie der alte Leib. Und drittens, wir werden alle verwandelt werden. Verwandelt werden. Wow. Wir werden nicht so sein, wie wir jetzt sind. Und viertens, darum ist unsere Arbeit nicht vergeblich. Das heißt, wenn wir von dieser Zeit in die Ewigkeit eintreten, ob wir inzwischen schlafen oder ob Jesus zurückkommt und wir stehen direkt von einer in ein anderes Alter, wir werden verwandelt werden und unsere Arbeit, wo wir jetzt beschäftigt sind, ist nicht vergeblich. Und ich möchte euch wirklich ermutigen heute Morgen, alles, was wir jetzt machen, alles, wie wir jetzt den Herrn und den Leib Gottes und die Gesellschaft dienen, in alle diese Bereiche, was wir jetzt machen, baut etwas auf und ist nicht vergeblich. Es wird in die Ewigkeit keine so neue Zeit ankommen, wo alles, was vorher passiert ist, ist irrelevant. Nee, das finden wir überhaupt nicht in der Schrift. Was wir jetzt machen, wie wir jetzt miteinander klarkommen und wie wir jetzt einander reagieren und einander handeln, das hat eine Bewirkung in die Ewigkeit. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Und ich werde zurück auch zu diesem Thema kommen. Christus ist von den Toten auferstanden. Wieso? Tatsächlich. Vielleicht unter uns gibt es nicht so viel Streit und Diskussion zu diesem Thema. Aber draußen, man kommt mit viel Gegenmeinungen. Ja, und man hört vieles. Und viele denken, diese Auferstehung ist nicht, erstens kann nicht tatsächlich passiert geworden sein oder ist nicht so wichtig. Ja? Und diese zwei Gegenmeinungen können uns auch beeinflussen. Christus ist von den Toten auferstanden, tatsächlich körperlich auch. Das ist kein Geist, der wieder von dem Grab aufgestanden ist. Das war wirklich ein Leib. Jesus ist körperlich auferstanden. Und das ist auch wichtig, weil meisten können sagen, naja, vielleicht in irgendwelcher Art und Weise ist er wieder auferstanden, aber nicht körperlich. Körperlich ist unmöglich. Und wir stehen auf der anderen Seite und sagen, nee, Jesus ist körperlich auferstanden. Es gibt heute ein Mann im Himmel. Kein Geist, kein Gespenst, kein irgendwelcher Einfluss. Ein Mann mit Fleisch, wie du und wie ich. Ein Mann ist im Himmel. Und das gibt uns Hoffnung. Christus ist von den Toten auferstanden, von vielen Zeugen bewiesen. Und als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Okay, das heißt, Jesus ist auferstanden. Halleluja. Aber wir werden auch durch diesen Prozess gehen. Wir werden auch eines Tages auferstehen von den Toten. Wir werden einschlafen, das ist sicher, aber wir werden auch auferstehen. Und wenn wir auferstehen, werden wir nicht so aussehen, wie wir jetzt. Aber wir werden auch, wie Jesus, körperlich aufstehen. Ja, es wird nichts sein, nur ein geistliche Dinge. Ja, die Philosophen haben uns so viel wehgetan, weil sie so getrennt haben, körperlich und geistlich. Und wenn man ein bisschen hebräisch denkt, das ist gar nicht der Fall. Die zwei sind so verbunden, die können nicht getrennt werden. Und Jesus ist körperlich auferstanden. Und wir werden auch so auferstehen. Als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ewigkeitssonntag kann uns vielleicht daran erinnern, dass die, die im Glaube eingeschlafen sind, werden eines Tages auch mit uns aufwecken, zum Auferstehen. Das werden wir zusammen mit ihnen machen. Ist das denn so wichtig? Diese Auferstehen, ist es denn so wirklich so wichtig? Ja? Ist es nicht so, dass wir haben die Wahl. Ja, auf diese linke Seite vielleicht setzen alle, die Glaube mit Wunder denken. Ja, wir sind eine, wir denken, ja, ich glaube an Jesus und mein Glauben ist mit Wunder verbunden. Ja, das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich möchte gern Glaube mit Wunder haben. Und auf dieser Seite sitzen die anderen, die sagen, naja, Glaube ist wichtig, aber wir bevorzugen Glaube ohne Wunder. Das finden wir ein bisschen einfacher. Ja? Wir müssen nicht alle diese übernatürlichen Dinge glauben. Unser Glauben ist doch fest und stark, aber ist ein Glaube ohne Wunder. Das ist eine Entscheidung. Und jeden Sonntag, wenn wir reinkommen, können wir sagen, die, die mit Wunder bleiben, bitte auf diese Seite. Und die, die es besser bevorzugen ohne Wunder, bis auf diese Seite. Ja? Damit der Heilige Geist weiß, wo er bewirken kann heute Morgen. Ja? Das ist so ein Entscheidungsding. Ja, eine Geschmackfühl. Ja, ich bin für Glaube auf jeden Fall, aber besser ohne Wunder, bisschen einfacher. Ja, machen wir das so? Ja, leider ist das oft der Fall. Ja? Glaube mit Wunder, Glaube ohne Wunder. Was ist denn diese Auferstehung von Jesus? Saß eines Tages dort im Himmel und habe gedacht, heute ist mir ein bisschen langweilig. Ich werde etwas bisschen außerordentlich machen. Jesus kommt von Tod. Ja? Und das war so ein One-Off, so ein einmaliges Sonderangebot. Ja? Für einen Mann, er dachte, na jetzt, wir machen was so. Ja? Hat das wirklich die Welt so verändert? Ja, ich muss sagen, ja, dieser Event, diese Geschehnisse hat die Welt total geändert. Ohne diese Auferstehung, und das werden wir im Kurzen sehen, haben wir nichts. Ja? Es wurde in viele Kreise und viele Kirche gesagt, naja, vielleicht glauben wir nicht, dass Maria eine Jungfrau war, wir glauben nicht, dass Jesus von dem Toten auferstanden ist, aber trotzdem glauben wir an Jesus und glauben an die Rettung, die er für uns hat. Glaube ohne Wunder. Aber ich sage euch jetzt ganz, ganz ehrlich und ganz ernst, ohne Auferstehen haben wir nichts, gar nichts. Die Zeit ist so vor Christi und nach Christi getrennt. Ja? Bis zu diesem komischen Christian Era wurde die ganze Datum immer von diesem Datum, Jahr Null, gerechnet. Ja? Weil diesen Moment, wenn Jesus als Kind geboren worden ist, ist wirklich lebensverändernd und weltverändernd. Ja, das hat wirklich so einen Einfluss gehabt. Aber meiner Meinung nach ist dieser Event 30 Jahre später genauso wichtig. Das heißt, theologisch können wir die zwei Ereignisse wirklich nicht trennen. Jesus Geburt und Jesu Auferstehung sind meiner Meinung nach ein Event. Und das hat unsere Zeit total getrennt. Vor Jesu Auferstehung, wer war Jesus? Der war Lehrer, der war Rabbi, der war Mann mit unglaublicher Weisheit und der hat auch so nach dem Muster des Alten Testaments viele Wunder getan. Aber was ist denn nach dem Auferstehen? Dann ist plötzlich alles verändert worden. Weil zum ersten Mal ist der Tod gesiegt worden. Zum ersten Mal in der ganzen Geschichte. Und deswegen können wir ohne Angst oder Furcht vor dem Tod leben. Es war absolut lebensverändernd. Okay, was passiert, wenn die Auferstehung nicht gewesen wäre? Ich werde kurz von 1. Korinther 15 noch vorlesen. Ab Vers 12. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir wurden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus eingeschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter aller Menschen. Das heißt, Paulus sagt hier, es gibt keine Entscheidungsding, ob wir mit Auferstehen oder ohne Auferstehen leben, ja, wie Pommes mit Ketchup oder ohne Ketchup. Das ist vielleicht ein Entscheidungsding, aber Auferstehung überhaupt nicht. Wenn Christus nicht auferstanden ist, unsere Predigt ist vergeblich. Ich kann dann Sonntagmorgen im Bett bleiben. Euer Glaube ist vergeblich. Das heißt, euer Glaube bringt nichts und kann dich nicht retten. Wir sind falsche Zeugen Gottes. Und das ist gar kein gutes Ding. Wir sind noch in unseren Sünden. Die, die schon eingeschlafen sind, sind verloren. Und wir hoffen allein in diesem Leben auf Christus. Wir sind die Elendsten unter allen Menschen. Okay, wer denkt denn, das ist gute Nachricht, was ich hier geschrieben habe? Ich glaube nicht. Nee. Aber so ist der Fall, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Okay, versteht ihr, was ich meine? Es ist kein kleiner Dinger. Es ist wirklich Hauptsache. Christus ist aber wahrhaftig von den Toten auferstanden. Ich sage das nochmal. Christus ist aber wahrhaftig von den Toten auferstanden. Amen, Halleluja, ja. Ja, das ist der Fall. Das ist die Tatsache. Trotz allem, was wir um uns herum hören, trotz allem, was wir vielleicht lesen, trotz allem, was die Welt uns sagen wird, Christus ist auferstanden. Ja? Als Erstling. Das heißt, wir können auch auf dieser Auferstehung hoffen. Und weil das die Wahrheit ist, ist unsere Predigt furchtbar und erfolgreich. Und mehr, eure Glaube ist furchtbar und erfolgreich. Wir sind echte Zeugen Gottes. Wenn wir sagen, Christus ist auferstanden, ist das die Wahrheit. Und wir sind echte Zeugen Gottes. Wir sind frei von unseren Sünden. Ja, der Teufel kommt zu uns und sagt, du bist immer noch in deinem Sünden. Nee, das kann nicht der Fall sein. Weil Christus auferstanden ist, sind wir von unseren Sünden frei. Und können mit ihm leben. Und können hier heute Morgen sitzen, ohne Angst vor Zorn Gottes. Wir sind seine Freunde. Wir sind seine Kinder. Unsere Sünden sind uns Vergebung, weil Jesus auferstanden ist. Die, die schon eingeschlafen sind, sind gerettet. Und wir müssen dann keine Angst haben für die, unsere Geliebten, die Freunde, die Familie, alle, die wir kennen, die schon in die Ewigkeit gegangen sind, die schlafen und sind gerettet. Und unsere Hoffnung auf Christus bleibt in die Ewigkeit. Wir sind alle also nicht die Elendsten, sondern die Glücklichsten unter aller Menschen. Vielleicht sehen wir das nicht so deutlich in unserem Geschichte, aber trotzdem sind wir die Glücklichsten unter allen Menschen. Okay. Christus ist auferstanden. Und er ist manchmal so als der zweite Adam genannt. Weil was Adam so falsch gemacht hat, hat Jesus richtig gemacht. Durch einen Menschen ist der Tod gekommen. Und das können wir ganz deutlich am Anfang im 1. Mose sehen. Aber durch einen Menschen ist die Auferstehung der Toten auch gekommen. Es war absolut wichtig und notwendig, dass Jesus als Mann gekommen ist. Ja, weil durch einen Menschen ist der Tod gekommen und durch einen Menschen ist die Auferstehung der Toten auch gekommen. Wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Wow. Adam war ungehorsam, Jesus war gehorsam. Adam hat uns alle ins Tod geführt. Christus führt uns ins Leben, ins auferstehende Leben. Kein gewöhnliches Leben, sondern ein Leben von Auferstehen, ein Leben mit Jesus, ein Leben, das wirklich ein Geheimnis ist. Was es bedeutet, dass durch Adam ist Tod gekommen und durch Jesus sind wir alle lebendig geworden. Christus, der zweite Adam, ist auferstanden. Körperlich. Wir waren vor mehr als 30 Jahren in Jerusalem. Und es gibt in Jerusalem viele Orte, wo man vermutet, Jesus vielleicht begraben worden war. Ja, und der Reiseführer, der mit uns war, hat uns gesagt, ich kann euch nicht 100% sagen und bestätigen, dass dieser Ort der Ort, wo Jesus begraben worden war. Das kann ich euch nicht beweisen. Aber, und dann hat er uns angeschaut und sagte, aber eines weiß ich, dies Grab ist leer. Dieser Grab ist leer. Ja? Jesus ist körperlich auferstanden. Für manche Philosophen oder Religionen ist es nicht so wichtig, daran zu glauben, dass Jesus geistlich von dem Tod auferstanden ist. Das ist vielleicht nicht so schwierig zu glauben. Das ist aber nicht die Wahrheit. Jesus ist körperlich auferstanden. Er sitzt heute am 24. November 2013 ein Mann im Himmel. Ein Mann wie du und wie ich. Kein Geist, kein Gespenst. Ein Mann, weil er ist körperlich auferstanden. Körperlich, aber anders. Was steht hier in Korinther? Korintherbrief. Ab Vers 42. So auch die Auferstehung des Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Und hier haben wir mit unserem griechischen Gedenkstruktur großes Problem. Weil wir sagen, entweder Geist oder Leib. Ja? Aber hier steht ein geistlicher Leib. Was bedeutet denn ein geistlicher Leib? Wie sieht das denn aus? Ist das Leib oder Geist? Ist das sichtbar oder unsichtbar? Ist das anfassbar oder nicht anfassbar? Ist greifbar oder nicht? Ja? Ich verstehe die Frage hier jetzt, weil mit unserem menschlichen Gedanken können wir dieses Konzept von einem geistlichen Leib wirklich nicht ergreifen, nicht anfassen. Das geht nicht. Unser ganzer Gedanken sagt entweder Geist oder Leib. Aber hier steht hier ganz anders, ein geistlicher Leib. Und der Unterschied ist klar. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Wir können aber in Jesus vielleicht einige etwas verstehen, was es bedeutet. Ihr kennt, es gibt in den Evangelien und in Apostelgeschichte nur ein paar Versen, die beschreiben Jesus nach seiner Auferstehung. Ja? Vielleicht es ist so geschrieben, er konnte durch Wände gehen, ohne eine Tür benutzen zu müssen. Okay, vielleicht gibt das ein bisschen Hinweis, was es bedeutet. Er war körperlich. Ja, erinnert euch daran, Thomas hat gesagt, er will seinen Finger in Jesus Seite machen oder geben, damit er wirklich wusste, er ist körperlich auferstanden. Also Jesus war nach seinem Auferstehen dann noch ein Leib, aber er konnte durch Wände gehen. Er konnte erscheinen und verschwinden. Er hat nach seiner Auferstehung einige, man könnte sagen, ein bisschen komische Dinge gemacht, ja, aber war trotzdem körperlich auferstanden. Und das gibt uns einen Hinweis, was für uns zu kommen ist. So werden wir auch in die Ewigkeit durch Wände gehen können. Ja, so werden wir auch hier erscheinen und dort verschwinden und andere Dinge auch machen. Das gibt uns ein bisschen Ahnung, was es bedeutet. Aber Hauptpunkt für mich und Hauptpunkt für uns, Jesus ist körperlich auferstanden. Ein geistlicher Leib ist kein Geist, so wie auch kein Gespenst. Genau wie Jesus nach seiner Auferstehung. Und wir werden verwandelt werden. Wow, das freut mich so, das begeistert mich, zu denken, dass wie wir sind, werden wir nicht in die Ewigkeit bleiben. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und pass auf, wenn Paulus schreibt Geheimnis, das bedeutet für meisten, das verstehen wir überhaupt nicht. Aber trotzdem lohnt es sich, darüber zu denken und zu meditieren und sagen, Gott, zeig mir, was das bedeutet, dieses Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden alle verwandelt werden. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die Zukunft für uns. Wir werden nicht nur schlafen und verrotten, aber wir werden verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Wow, was für ein Tag. Was für ein Tag wird das denn sein? Denn dieser Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden, das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Versteht ihr, bis zu Jesu Auferstehung war Tod siegreich. Ab diesem Punkt hat der Tod keine Kraft mehr. Keine Kraft mehr. Der Tod ist versiegt worden. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Sieg über den Tod. Sieg über der Angst vor dem Tod. Ist schon vorbei. Der Tod ist versiegt worden. Darum, was kommt dann zunächst? Darum denkt ihr immer an die Zukunft. Oder denkt ihr immer an diesen Tag, wo wir wieder vom Schlafen auferstehen werden? Nein, hier kommt. Darum, mein lieber Bruder, seid fest unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Okay, das heißt, Pauls ganze Betonung in diesem langen Kapitel liegt nicht auf der Ewigkeit, sondern auf heute, auf den Gegenwart, auf was wir jetzt machen. Er hat das Ganze erklärt und so lange über die Ewigkeit und Auferstehung gesprochen oder geschrieben, damit er zu diesem Punkt kommen konnte. Eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Und was wir jetzt machen, das hat Wert für die Ewigkeit. Das wird nicht verschwinden. Ich habe neulich ein Buch von einem englischen Theologen gelesen und er hat auch ein bisschen zu diesem Thema Gedanken gemacht. Und er sagt, ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Ja? Ich weiß nicht genau, wie, was wir jetzt machen, in der Ewigkeit einen Einfluss haben wird, wie wir das sehen werden. Aber er meinte, von einem ist er total überzeugt, es wird einen Einfluss haben. Ja? Jeder Lachen, jedes freundliches Wort, jede freundliche Akte, jede Mahlzeit, die wir füreinander kochen, jedes Mal, dass wir einander umarmen und sagen, sei ermutigt, Gott ist bei dir. Jeden Tag, dass wir arbeiten in irgendwelchem Bereich, das baut etwas für die Ewigkeit auf. Wir sind immer am Aufbauen und nicht nur für diese Zeit, sondern für die Ewigkeit. Im 1. Korinther 3 steht geschrieben, maybe it wasn't 1. Korinther 3. Yeah, it was 1. Korinther 3. Okay. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das heißt, wenn wir über unser Aufbauen oder unser Bauwerk sprechen, ist der Fundament immer Jesus und sein Auferstehen. Wenn aber jemand auf dem Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also Paul erklärt, wir bauen alle Dinge auf. Und die Frage ist, mit was für Werkzeuge oder was für Material bauen wir Dinge auf? Das ist für mich für heute Morgen nicht so wichtig. Ich wollte euch mehr ermutigen und erklären, alles, was wir jetzt machen, baut etwas für die Ewigkeit auf. Ja? Und uns ist nicht die Möglichkeit gegeben, nur zu sagen, naja, die Ewigkeit wird kommen, ich werde gerettet werden und bis dann kann ich nur auf Jesus warten. Nein. Deswegen steht Paul hier, darum, weil Jesus Christus körperlich auferstanden ist, weil er als Erstling auferstanden ist, darum ist unsere Arbeit in dem Herrn nicht vergeblich. Und das ist nochmal für uns eine Ermutigung, weiter in unserem Dienst oder unserem Werk in dem Herrn zu gehen. Wenn wir müde werden, wenn wir schwach werden, wenn wir denken, wozu lohnt es sich, das nochmal zu tun, diese Person nochmal anzurufen, wie Wolfgang gesagt hat, dieser Freund, dieser Bruder, diese Schwester in die Gemeinde anzurufen und sagen, wie geht es denn dir heute? Kann ich kurz vorbeikommen? Kann ich dir etwas bringen? Wie lohnt es sich denn, nochmal dem Freunden zum 99. Mal Zeugnis geben, dass Jesus Christus in deinem Leben lebendig ist, wenn bis die 98. Zeit hat dem Freund, die Freundin gar nicht reagiert? Wozu lohnt es sich? Ich möchte euch nochmal ermutigen, unsere Arbeit in dem Herrn ist nicht vergeblich. Ist nicht vergeblich. Es wird ein Tag kommen, wenn wir auf der neuen Erde stehen, weil es steht geschrieben, es wird eine neue Erde und ein neuer Himmel. Und eines Tages stehen wir auf einer neuen Erde und alles wird in einiger Weise genau das Gleiche sein und auf andere Weise total verwandelt werden. Und wir wissen nicht genau, wie das aussehen wird. Aber eines ist klar, was wir jetzt in dem Herrn machen, ist wichtig und wird in die Ewigkeit bleiben. Auferstehen ist denn das Fundament unserer Arbeit. So ein kleiner Grafik zu zeigen, Jesu Auferstehung bringt unsere Hoffnung, dass wir auch mit ihm auferstehen werden. Und unsere Hoffnung führt zu unserer Arbeit in dem Herrn. Die drei gehören zusammen, können nicht getrennt werden. Die drei sind ein Teil. Wir bauen Gottes Reich auf Erden. Egal in welchem Bereich wir tätig sind, egal wie unsere Arbeit aussieht, unsere Berufung ist es, Jesu gehorsam zu sein, seiner Arbeit für uns beschäftigt zu sein und dort treu zu bleiben, damit endlich diese Arbeit mit uns in die Ewigkeit gehen wird. Wir bauen Gottes Reich auf Erden. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Amen.